Das ist also unser Thema sein heute Nachmittag, unsere Rolle als Ehemann und Vater, was das bedeutet, was die Schrift dazu sagt, und das soll auch ganz, ganz praktisch sein, wie wir das ausfüllen können, wie wir das leben können. Ich will mal mit einem Zitat beginnen von Derek Prince, was ziemlich herausfordernd ist. Wer in allen möglichen Funktionen Erfolg hat, aber als Ehemann oder Vater scheitert, der scheitert in den Augen Gottes auf der ganzen Linie. Kein anderer Erfolg kann dieses Versagen wettmachen. Das ist mal so ein Zitat von Derek Prince, was ich mal vorn anstellen will. Und von da aus möchte ich gerne starten, dass das, wie ich schon erwähnte, in den Augen Gottes von größter Bedeutung ist, wie wir als Ehemänner und Väter leben. Und dass das für ihn wichtiger ist als vielleicht manch anderer Erfolg, den wir haben, im Beruf oder im Betrieb oder auch in einem geistlichen Dienst. Und über die letzten Jahre ist mir das auch persönlich wichtiger geworden, wenn es um bestimmte geistliche Dienste geht, dann lerne ich immer gerne mal die Frau kennen von demjenigen großen Diener Gottes, der da dient und unterwegs ist. Und man kann viel sehen, was in Wahrheit los ist, was in Wahrheit geschieht, wenn man die Ehefrau kennenlernt von jemandem, der auch im Reich Gottes erstmal vordergründig sehr erfolgreich ist. Also ich glaube, dass das Gott sehr, sehr wichtig ist, wie wir in unserer Funktion, unserem Dasein als Ehemann und Vater leben und wie wir dort erfolgreich sind. Ich glaube, dass das zentrale Problem in der westlichen Gesellschaft ist, nämlich pflichtvergessene Männer, die in diesen Verantwortungsbereichen, nämlich als Ehemänner und Väter, scheitern oder dort nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, nicht wissen, wie das erfolgreich sein kann. Und da wollte ich mal in der Schriftstelle Bezug nehmen aus dem 1. Mose 2,15. Da steht: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und das Wort, was hier mit bewahren übersetzt ist, kann auch übersetzt werden mit beschützen oder bewachen. Das war also die Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, den Garten Eden auch zu beschützen und zu bewachen vor allen Eindringen oder vor den Tieren des Feldes. Und wir kennen alle die Geschichte, dass die Schlange in den Garten eindrang und dass alleine die Tatsache, dass die Schlange eindringen konnte und das Gespräch überhaupt beginnen konnte mit der Eva, das konnte deshalb geschehen, weil in der Phase, in dem Moment, der Adam seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist, diesen Garten zu bewachen und zu beschützen. Also das ganze Dilemma startete nicht und begann nicht damit, dass die Eva ins Gespräch kam mit der Schlange, sondern es begann mit einer Unterlassung, mit einem Versäumnis von Adam, wenn er seine Aufgaben wahrgenommen hätte, wie es ihm aufgetragen war, hätte die Schlange gar nicht erst mit Eva ins Gespräch kommen können. Also dort fing das alles an. Die Beauftragung von Gott war, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren, was auch meint bewachen und behüten. Und Adam hat hier sein erstes Versäumnis. Und man kann sagen, dass die Sünde beginnen konnte durch eine Unterlassung. Oder ganz einfach ausgedrückt, indem der Adam nicht tat, was ihm aufgetragen war zu tun. Und wir wissen, im Wort Gottes können wir das klar sehen, dass die Bibel unterscheidet zwischen Tatsünden und Unterlassungssünden. Nun haben wir im Deutsch den großen Vorteil, dass wir das Wort Unterlassungssünden haben. Ich dachte, ich schläge das 12 Mal, aber es ist weil da habe ich mal einen Übersetzer in Russland echt an die Grenze gebracht. Es ist absolut unmöglich, das Wort ins Russische zu übersetzen. Das Wort Unterlassungssünde geht einfach nicht in einer anderen Sprache. Jedenfalls nicht im Russischen und im Ukrainischen ging es auch nicht. Aber wir in Deutschland wissen, was damit gemeint ist. Also es gibt sündige Taten, wo wir Dinge tun, die die Bibel als Sünde bezeichnet, was die Folge hat, dass es uns von Gott trennt. Und genauso mit demselben Gewicht nennt die Bibel uns Dinge, die wir eben nicht tun, aber tun sollten. Und das ist genau so Sünde. Da gibt es diese lange Passage, ich denke aus Zeitgründen lese ich die nicht ausführlich vor, aber ich denke, kennen wir alle aus Matthäus 25, wo es geht um die Schafe und Böcke und dann um die ganze Frage, mich hungerte und da gab mir zu essen, mich durstete, da gab mir zu trinken, ich war Fremdling. Und dann ganz am Ende sagt Jesus, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr habt mir nichts zu essen, mich durstet und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Also um das nochmal zu verdeutlichen, die Frage, was hatten die Leute, die hier so ein schreckliches Urteil empfangen, getan, dass Jesus sagt, geht von mir Verfluchte ins ewige Feuer. Sie hatten einfach nur nichts getan. Um das nochmal zu verdeutlichen, was ich meine mit Unterlassungssünde. Also der Herr hat uns ganz konkrete Aufgaben gegeben, hat uns Verantwortung gegeben als Ehemänner und Väter. Und wenn wir dieser Verantwortung nicht nachkommen, ist das Sünde. Und als Adam seiner Aufgabe damals nicht nachkam, den Garten vor den Tieren des Feldes zu bewahren, hatte das eben verheerende Folgen, dass die Schlange eindringen konnte, das Gespräch mit der Eva führen konnte und letzten Endes auch er dann sich verführen ließ. Also im Grunde genommen ist das sich wiederholende Muster bis heute. Ich glaube, dass die Schwierigkeiten in Familien und auch letzten Endes damit in unserer Gesellschaft ihren Ursprung darin haben, dass wir Männer nicht unsere Position einnehmen und ausfüllen als Ehemänner und Väter. Unsere Verantwortung, die wir haben von Gott, nicht gerecht werden. Und das wirkt sozusagen wie eine Initialzündung auf das falsche Verhalten der Frau, die aufgrund dieser Passivität oder des Nicht-Verantwortung-Wahrnehmens daraufhin genötigt ist, in Bereiche hineinzugehen und Dinge an sich zu reißen, die nicht ihre Aufgaben sind. Das ist das immer wiederkehrende Muster bis heute. Adam versäumte es, den Garten sauber zu halten und daraufhin nahm Eva die Initiative, war im Gespräch mit der Schlange und reichte die Frucht dann auch weiter. Also charakteristische Sünde des Mannes, Unterlassungssünde, er versagt gegenüber seiner Frau und dann auch gegenüber seiner Familie. Und die charakteristische Sünde der Frau, sie überschreitet die Grenzen ihrer Autorität und reißt die Funktionen des Mannes unrechtmäßig an sich. Und dabei wirkt die Sünde des Mannes wie ein Auslöser in diesem Prozess des Versagens beider. Und ich denke, nach der Ordnung Gottes, wie wir das auch noch sehen werden, kann man das erstmal allgemein ausdrücken, dass die Verantwortung von uns, die Verantwortung, die wir haben als Männer, ist, Initiative zu ergreifen. Und die Verantwortung der Frau ist, auf die Initiative zu reagieren. Und mal ganz kurz zurückblenden, Jesus und die Gemeinde. Jesus hat die Initiative ergriffen, Jesus hat sich geopfert, wie gesagt, er war in allem der Erste. Und jetzt ist es unsere Verantwortung als Gemeinde zu reagieren auf seine Initiative, indem wir sagen, du hast dein Leben für mich gegeben, jetzt gebe ich dir mein Leben. Mann ergreift die Initiative, die Frau reagiert auf die Initiative. Das ist die Schöpfungsordnung Gottes, die da drin liegt. Und dasselbe können wir sehen in der Beziehung Jesus in die Gemeinde. Von Gott ging die Initiative aus, Gott hatte den Plan der Erlösung, den Heilsplan. Und Gott hat Tatsachen geschaffen, hat seinen Sohn geopfert. Jesus war gehorsam bis ans Kreuz. Und jetzt sind wir herausgefordert, darauf zu reagieren, auf die Initiative, die er ergriffen hat. Wir kennen alle die Schriftstellen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Dass er uns schon liebte, bevor wir gerettet waren. Dass er uns schon gerufen hat, wo wir noch Sünder waren und so weiter. Also dieses Bild geht auch hinein in Ehe. Allgemein, wir Männer haben die Verantwortung, Initiative zu ergreifen. Und die Ehefrau hat die Verantwortung, auf diese Initiative zu reagieren. Das war so ein Satz, den ich mir mal notiert habe. Das gravierendste Problem in der Gesellschaft sind pflichtvergessene Männer. Und ich weiß nicht, ob ihr das so wahrnehmt oder wahrgenommen habt, dass wir im gesamten Bereich von Medien, von Filmen, von Werbung, also all das, was uns so tagtäglich umgibt, an Bildern, an Nachrichten, dass da permanent ein Geist wirkt, der das Bild des Mannes deformiert und der das Mannsein entstellt und pervertiert. Also bis dahin, dass wir auch zum Beispiel im Bereich Mode im Moment Mode sich dorthin entwickelt, dass Männer nicht mehr aussehen wie Männer, sondern dort eine Art Verweiblichung irgendwie drin ist, bis dahin, dass das an Frisuren zu erkennen ist. Und also, dass da ganz viel geschieht, und ich bin da sicher, das sind echt dämonische Kräfte, die da wirken, dass ein Mann kein Mann mehr ist. Weil der Teufel ist nicht dumm, ist enorm clever. Wenn das gelingt, dass Männer ihren Platz nicht mehr einnehmen und keine echten Männer mehr sind, und ich meine damit nicht Mann im Sinne von mit der Faust auf den Tisch hauen, sondern im Sinne von Verantwortung übernehmen und diesen Platz ausfüllen, den Gott für uns hat. Wenn es also gelingt, dass der Mann seine Pflichten vergisst und nicht ausfüllt, dann wird es alles andere in der Gesellschaft zerstören. Deshalb sehe ich das so einen Generalangriff auf das gesunde und von Gott gewollte und gegebene Mannsein. Also mir fällt es sehr auf, wie auch im Bereich Mode, im Bereich Werbung, wie Männer dort zunehmend aussehen wie Frauen und sich geben wie Frauen und Dinge, die von Gott gegeben sind, verachtet werden, verlästert werden. Also das ist was, wo es sich auch lohnt, darüber nachzudenken. Und wenn ihr danach denkt, ich denke, werdet zu demselben Schluss kommen, dass dort das Übel letzten Endes beginnt und seinen Lauf nimmt. Wenn die Männer ihren Platz nicht einnehmen, wirkt das wie eine Initialzündung auf die Frau, dass auch sie ihren eigentlichen, von Gott gedachten Platz verlässt. Und das Ergebnis ist einfach nur Verwirrung. Und Kinder, die aufwachsen in diesen verwirrten Verhältnissen, entweder Eltern sind vielleicht beide da, aber abwesend, mit Arbeit beschäftigt, mit anderen Interessen oder nur ein Elternteil da. Oder bis dahin, was er jetzt massiv zunimmt, zwei Homosexuelle können ein Kind adoptieren oder auch zwei lesbische Frauen. Und Kinder, die in solcher Verwirrung aufwachsen, wachsen schon mit ganz massiven Schäden und Verletzungen und Deformierungen auf und sind also schon von Kind an unfähig gemacht für gesunde Beziehungen. Also dort läuft ein absolut gründliches Werk der Zerstörung, was wirklich aus der Hölle inszeniert ist. Deshalb ist das so von Belang, auch wenn wir denken an Mission, an Evangelium ausbreiten, dass wir unsere Rolle als Ehemänner und Väter einnehmen und das ausfüllen und darin leben. Das ist also unser 80%iger Beitrag zum Thema Mission. Und wenn dieser Bereich gut ist, und immer besser wird, dann sind wir autorisiert, nach draußen zu gehen und an all die anderen Aktivitäten, die wir auch so da im Blick haben. Aber ich denke, in dem Bereich sollen wir in den Ordnungen Gottes leben und auch entsprechend dadurch im Segen und im Wohlergehen. Und darum soll es heute Nachmittag gehen, was sind denn unsere Verantwortungsbereiche als Ehemann? Wo soll denn der Mann, wo sollen wir denn Initiative ergreifen? Also das ist ein Feld, wo ich glaube, dass eine Passivität ganz, ganz häufig die Ursache ist für viele, viele andere Probleme, die wir vielleicht haben. Passivität von uns Männern. Das hängt damit zusammen, dass es uns sehr schwer fällt, vielleicht Entscheidungen zu treffen. Und dass immer dann, wenn keine Entscheidungen getroffen werden, immer dann kommt Verwirrung ins Spiel. Es zwingt dann die Frau in die Position, am Ende zu entscheiden. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und vielleicht auch dieses Wochenende eine Gelegenheit, wenn jemand von euch sagt, ja, hier kenne ich mich irgendwo wieder. Der ganze Bereich Passivität, Entscheidungen umgehen oder einfach abwarten, bis irgendwie irgendwas passiert. Einfach Probleme aussitzen, ohne zu reagieren, ohne Initiative zu ergreifen. Das sind alles so Auswirkungen von Passivität. Und ich glaube, Passivität ist eine geistliche Kraft, von der, wenn wir damit zu tun haben, von der wir auch richtig Befreiung brauchen. Also wir sind geschaffen als Männer, Initiative zu ergreifen, was bedeutet, dass vom Herrn her ist das der Plan und damit sind wir von Gott dazu auch ausgerüstet. Und jeder von uns kann da hineinkommen. Das ist für jeden von uns möglich. Ganz egal, was wir vom Hintergrund haben oder wie weit wir davon weg sein mögen, das ist von Gott so gedacht und aus diesem Grunde ist es möglich. Adam hat die gesamte Verantwortung über den Garten Eden bekommen und war dazu ausgerüstet, die auch wahrnehmen zu können. Und jetzt, wo wir von Neuem geboren sind und all das wiederhergestellt wird, was seit dem Sündenfall kaputt gegangen ist, sind wir also genauso fähig gemacht vom Herrn, wieder diese Funktion auszufüllen. Und da habe ich jetzt so einige Punkte, das ist so schon nicht vollständig, aber ich denke, dass es doch einiges berührt. Was sind unsere Verantwortungsbereiche als Ehemann? Und da hätte ich so als ersten Punkt, weil mir da auch als der wichtigste erscheint, Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist unsere erste Verantwortung, ganz einfach. Die Ehefrau lieben ist jetzt nicht so kompliziert oder klingt zumindest einfach. Wir müssen registrieren, das ist eine Aufgabe, die wir von Gott haben und das ist auch ein Gebot aus der Schrift. Paulus gibt hier keinen Spielraum, je nachdem wie du dich fühlst oder nur wenn sie unter 60 Kilo wiegt oder nur wenn sie ewig schön bleibt. Das steht da alles nicht. Das ist ein Gebot ohne Spielräume. Ihr Männer liebt eure Frauen. Es ist unheimlich wichtig, dass wir das mal gehört haben. Das ist ein Gebot. Also da steht nicht die Frage, ist mir danach oder dass uns dann eine Menge Gründe einfallen, warum ich sie vielleicht nicht lieben könnte. Erst ganz vor wenigen Tagen hatte ich mit jemandem Kontakt. Und die Person erzählte mir von einem Ehepaar, was ich kenne, von früher her, die sind dann weit weggezogen. Und ich hörte, sie haben auch ein paar Kinder bekommen inzwischen. Habe viele Jahre nichts von den Leuten gehört. Und erst vor ein paar Tagen hörte ich, dass dieses Ehepaar dabei ist, sich jetzt scheiden zu lassen. Und die Begründung, es ist keine Liebe mehr da zwischen uns. Wir haben keine Liebe mehr füreinander. Was erstmal erschütternd ist und schwerwiegend. Aber wir müssen registrieren, dass es ein Gebot ist, dass wir unsere Ehefrau lieben. Und das bedeutet, wir entscheiden das, wen wir lieben. Wir können tatsächlich entscheiden, ich will meine Frau lieben. Also dieses Ganze, da ist keine Liebe mehr und ich kann die Person nicht mehr lieben, was soll ich da machen? Ja, wenn keine Liebe da ist, ja, dann ist eben gut. Das sind alles Lügen. Wir können entscheiden, dass wir jemanden lieben. Damit könnte das auch. Psalm 18, Vers 1 steht, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ich will. Sollte das eine Entwicklung genommen haben, wo wir vielleicht auch sagen können, ich empfinde gar keine Liebe mehr oder da ist fast nichts mehr da, dann ist das ein guter Moment zu sagen, ich will meine Frau lieben. Weil das ist ein Gebot aus dem Wort. Das ist das, was Gott will, Das ist das, was Paulus gebietet. Und der Heilige Geist hat es in der Schrift so aufnehmen lassen: Ihr Männer, liebt eure Frauen. Also, da ist vielleicht ein langer Prozess von Wiederherstellung notwendig. Und da ist es sicher nötig, dass dann die möglicherweise vorhandenen Konflikte alle angeschaut werden. Aber der Beginn für eine richtige Entwicklung ist unsere Entscheidung: Ich liebe meine Frau. Ich will. Und immer, weil wir sind ja geisterfüllte Männer Gottes, und das heißt, wir leben im Geist. Die Bibel sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen oder die Lust des Fleisches. Das heißt, es beginnt immer mit der Entscheidung, die unser Geist inszeniert. Und nach dieser Entscheidung muss sich unsere Seele richten. Das meint er, ein Leben im Geist führen, in dem der Geist über unsere Seele herrscht. Das bedeutet, wenn der Geist richtig entscheidet, dann wird die Seele dem folgen. Bedeutet, dass auch Gefühle dem nachfolgen werden. Also das ist unsere erste Aufgabe, unsere Frau zu lieben. Und wichtig zu wissen, Liebe ist also nicht nur ein Gefühl. Ich habe mir hier aufgeschrieben, echte Liebe wird durch einen Akt des Willens freigesetzt. Du musst und du kannst dich entscheiden, deine Frau zu lieben. Das ist möglich. Man kann das entscheiden. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, dann wird die Seele dieser Entscheidung folgen. Genauso wie David auch an anderer Stelle sagt, meine Seele lobe den Herrn. Weil unsere Seele hat oft keine Lust dazu. Und da braucht sie manchmal auch so einen Befehl. Das meint die Bibel, wenn die Bibel sagt, wir sollen im Geist wandeln. Im Geist wandeln meint nicht irgendwie mit weißem Gewand durch die Gegend schweben und für jeden ein Bibelzitat bereithalten, sondern im Geist wandeln meint, wir treffen die Entscheidungen konform mit dem Wort und unsere Seele kommt dem nach und in unserer Seele ist unser Gefühl angesiedelt und das Wort vom Geist regiert. Es gibt da so eine komische Lehre auch im Bereich unter Christen, wo die Seele als irgendwas betrachtet wird, was man bekämpfen muss und irgendwie niederhalten muss. Und das halte ich für verkehrt. Unsere Seele ist wichtig und auch unsere Gefühle sind wichtig. Gott hat da über Jahrhunderte auch so eine Art von Glauben, wo jedes Gefühl absolut abgetötet war. Und ich glaube nicht, dass das vom Herrn ist, weil die Psalmen sind voll auch von Gefühlen wie Freude und Jubel und Wein. Und also das ist absolut wichtig und wir sollen Gefühle haben, aber unsere Seele soll unter der Herrschaft des Geistes sein und nicht umgekehrt. Wenn unsere Seele regiert, dann leben wir seelisches Christsein und sind damit offen für alle möglichen verkehrten Gedanken und Ideen. Erster Punkt, die Ehefrau lieben, weil es das Wort Gottes gebietet. Und wie ich schon sagte, jedes Gebot ist auch eine Verheißung. Der Umkehrschluss wäre, wenn du deine Frau nicht liebst, dann bist du der Bibel ungehorsam. Ein zweiter Punkt, der in unserem Verantwortungsbereich liegt, dass wir für eine Atmosphäre sorgen, in der ein offener Austausch möglich ist in unserer Ehe, in unserer Familie. Ich glaube, dass wir als Ehemänner die Verantwortung haben, dass offene Gespräche stattfinden, dass ein offener Austausch da ist, dass alle, die zu unserer Familie gehören, die Freiheit haben und die Sicherheit haben, offen sagen zu dürfen, was sie denken. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung als Männer. Also unsere Frau sollte immer sagen dürfen, was sie denkt. Und ich denke, dass wir offen sein sollen für das, was sie da fühlt. Und wo Frauen auch manchmal ohne Dinge auszusprechen, so Signale senden, die uns einfach zu verstehen geben, wie es ihr geht oder was sie fühlt. Ich denke auch, dass da wir alle die Erfahrung haben, dass Frauen oft Intuitionen haben und so Dinge so aus dem Bauch heraus empfinden und auch entscheiden und dass das sehr, sehr hilfreich sein kann, überhaupt auch wenn wir Entscheidungen treffen und wenn wir in Prozessen sind, zu Entscheidungen hin. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, wir als Männer verantworten die Grundatmosphäre in der Familie. ist da eine Atmosphäre von Einschüchterung oder Angst, so dass da auch ein Kind es vorzieht, lieber zu schweigen, als was zu erzählen. Oder vielleicht sogar auch unsere Frau eher zurückhaltend ist und eher stiller geworden ist. Vielleicht, weil wir sehr schnell zornig werden, weil vielleicht kleinste Anlässe genügen, dass wir dann auch laut sind oder unsachlich. Das ist unsere Verantwortung, dass eine Atmosphäre von Freiheit da ist und dass jeder sagen darf und kann, was er denkt. Und dass überhaupt Gespräch stattfindet. Und das hat was damit zu tun, dass wir darauf Acht geben, dass die vielen elektronischen Unterhaltungsgeräte, die wir alle kaufen können und die zur Verfügung stehen, dass die alle ihren Platz behalten, den sie haben dürfen. Ich will nicht pauschale Urteile über Fernsehen oder über Computer fällen, davon halte ich wenig. Aber wir Männer haben die Verantwortung, das zu überblicken und auch zu beeinflussen, ob uns zum Beispiel das Fernsehgerät derartig viel gemeinsame Zeit in Anspruch nimmt, dass schon deshalb kaum Gespräche stattfinden. Aus unserer Erfahrung als Familie heraus, vor vielen, vielen Jahren, wo wir relativ neu verheiratet waren, da hatten wir, denke ich, gerade unsere zwei Jungs, da waren die noch ganz, ganz klein. Da hatte ich mal mit jemandem ein Gespräch, in Mr. Nors Ehepaar, und die waren da gerade ganz frisch, die wurden erst von Deutschland nach Polen gegangen und waren da gerade ganz frisch in die Ukraine gegangen, wir haben die da besucht. Und die sind wirklich nur mit dem Koffer angereist und die Wohnung war noch so gut wie leer, wo sie da in der Ukraine eingezogen wurden. Und die Frau sagte mir damals, du glaubst gar nicht, wie wenig du brauchst zum Leben und was du alles nicht brauchst, aber du brauchst eine Sache als Familie, du brauchst einen Tisch. Das ist für mich, na gut, einen Tisch, man kann ja nur, aber das brauchst du unbedingt einen Tisch. Ich sage, der Tisch ist der Ort, wo sich die Familie versammelt und das musst du haben. Jetzt nach den vielen Jahren habe ich gemerkt, dass das echte Weisheit war. Und ich habe festgestellt, durch Kontakt von meinen Kindern zu Klassenkameraden und Freunden, die sie so haben, dass das wohl allgemein in unserer Gesellschaft nicht mal so üblich ist, dass man gemeinsame Mahlzeiten hat. Und das halte ich für einen ganz praktischen und wesentlichen Punkt, wenn wir unsere Familie pflegen wollen. Wir brauchen feste Zeiten mit gemeinsamen Mahlzeiten. Das ist für mich ein Zeichen von Entfremdung in der Familie, dass, was weiß ich, Mann und Frau da sind und zwei, drei größere Kinder und alle fünf beteiligten Familienmitglieder irgendwann in die Küche gehen, im Kühlschrank sich irgendwas holen und wieder an den Computer zurückgehen und dort essen, ohne dass wenigstens einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit stattfindet. Das ist ein ganz praktisches Werkzeug und das haben wir sehr gepflegt und auch darüber gewacht, dass es diese Zeiten gibt. Wenn dann Kinder größer werden und auch unheimlich viel eigene Termine haben, ist das zunehmend eine Herausforderung. Aber das Schöne, was wir jetzt erleben, also für uns ist das so ein, irgendwie so ein Inbegriff von Zusammensein und auch Gemütlichkeit, im späten Nachmittag zusammen eine Tasse Kaffee zu trinken. Das ist nicht absolut jeden Tag möglich, aber wenn, dann machen wir das. Und jetzt, wo unsere Großen so zwischen 16 und 19 sind und meine Frau nicht so unterwegs oder sind nicht zu Hause oder manchmal kommen wir später zurück, machen die das schon alleine. Dass die sich zusammen hinsetzen und irgendwann Nachmittag um 4, halb um 5 eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Cappuccino zusammen trinken. Und das finde ich richtig gut. Als wir das mal registrierten, dass die das also auch machen, wenn wir nicht da sind, da habe ich mich echt gefreut. Als eine praktische Möglichkeit für Zusammenhalt und am Tisch finden die Gespräche statt. Am Tisch ist der Platz, wo wir auch unsere Kinder lernen, wo wir Werte prägen aus dem Reich Gottes. Kommen wir vielleicht später noch dazu, vielleicht auch nicht, deshalb gehe ich jetzt darauf ein, weil es mir auch jetzt gerade in Sinn kommt. Wir sind ja vom Wort Gottes her aufgerufen und verpflichtet, unsere Kinder im Glauben zu erziehen. Und ich denke, dass das ein guter Weg ist, dass es im alltäglichen Leben stattfindet. Dass wir also dann nicht irgendwie in religiösen Normen aufbauen und jetzt sitzen alle da und jetzt haben wir irgendwas Christliches und dann lassen wir ganz deutlich eine biblische Geschichte los. Und solange das Kind 6 Jahre alt ist, wird es noch zuhören und mit 14 dann sagen, Papa, hab keine Zeit. Werte aus dem Wort Gottes vermitteln wir im Alltag. Und gerade die Mahlzeiten, die gemeinsamen, wo wir zusammen am Tisch sitzen, dort erfolgt die Prägung. Da erzählt ein Kind aus der Schule, wie der Lehrer wieder genervt hat und wie der vielleicht ungerecht war und wie das alles schlimm ist. Und da, ohne dass da jetzt die Überschrift läuft, Achtung, jetzt kommt christliche Erziehung, jetzt kommt Glauben, kann man da am Tisch im Austausch sagen, komm, dann lass uns den Lehrer segnen und wir reagieren nicht mit Zorn, sondern wir beten für den Lehrer und segnen ihn und wir verstehen das Wort besser. So ganz kleine Sachen im Alltag, laufen die einfach mit. Und so ist für Kinder dann nicht die Idee, jetzt sind wir christlich, jetzt sind wir Sonntag in der Kirche oder in der Gemeinde und jetzt sind wir wieder in der normalen Welt. Wenn die Kinder an uns sehen, dass wir nicht zwischen diesen zwei Welten hin und her reisen, sondern dass wir in der einen Welt leben, sind nämlich bloß 24 Stunden Christ am Tag, dann wird es für sie genauso normal und natürlich sein. Also das ist eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsame Mahlzeiten mit festen Zeiten, wo ich auch der Meinung bin, dass Kinder bis zum Alter von 15, 16, 17 sich auch an solche Zeiten halten müssen und da an den Tisch kommen. Das halte ich also für sehr, sehr wichtig und es gibt gute Gelegenheit und es sind die besten Gespräche, die man da untereinander hat. Also das ist unsere Verantwortung als Männer. Ich habe mir hier geschrieben, beseitige alles, was euren Austausch behindert. Ganz praktisches Beispiel, vielleicht hilft das jemand. Wir hatten ja in relativ kurzer Zeit 4 kleine Kinder und das ist schon ziemlich hardcore, weil ich in der Zeit noch sehr viel gearbeitet habe im Großhandel. Also ich hatte Minimum einen 12-14-Stunden-Tag. Das heißt, meine Frau war über weite Strecken mit den 4 kleinen Kindern alleine. Und trotzdem brauchten wir aber auch mal eine Zeit oder einen Moment, miteinander mal reden zu können. Was aber extrem schwierig war, weil immer irgendein Kind gerade eingekackt hatte oder Hunger hatte oder gestillt werden musste oder nicht wollte. Also bei 4 kleinen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das nie geht. Und wir haben da so einen Ansatz gefunden, weil auch unsere Jungs als Babys optimale Autofahrkinder waren. Also die konnten den Kindersitz setzen und da waren die schon fast eingeschlafen. Das war optimal. Und da haben wir manchmal uns die Kinder ins Auto gesetzt und sind rumhergefahren, weil solange das Auto fuhr, haben die definitiv geschlafen. Und das war die Zeit, wo wir uns mal unterhalten konnten. Also. Das ist nur, will ich damit nur zeigen, also habt da Ideen, seid da erfinderisch. Es gibt da Phasen, gerade wenn mehrere kleine Kinder da sind, wo das relativ schwierig erscheint, aber da gibt es Möglichkeiten. Und das war für uns eine Möglichkeit, mal eine halbe, dreiviertel Stunde in Ruhe miteinander reden zu können. Im Auto konnten uns auch Kinder anrufen, weil das war 92, 93, da war noch nichts mit Funktelefon, welch ein Segen. Und da konnten wir mal in Ruhe reden, weil die eben im Auto so gut geschlafen haben. Und dann haben wir die ja wieder schlafend ins Bett hochgetragen und hatten noch unsere Zeit. Da ist auch noch ein anderer Punkt, der mir wichtig ist. Wenn wir kleine Kinder haben, achtet darauf, dass die zu einer angemessenen Zeit ins Bett gehen. Also ich bin der Meinung, dass ein Kind, was noch nicht in die Schule geht, spätestens 7:30 im Bett liegt. Nicht nur, weil das Kind genug Schlaf braucht, sondern ihr seid verheiratet mit eurer Frau. Und es muss eine Zeit geben, wo die Kinder Kinder sind und ihr seid. Also das sehe ich auch in unserer Gemeinde. Wenn sich jahrelang alles nur um die Kinder dreht und man die eigene Beziehung zwischen Mann und Frau da sehr vernachlässigt, weil jetzt das goldene Kind im Mittelpunkt und alles um das Kind. Und das Kind wird dann älter, dann ist plötzlich zwischen dem Ehepaar wie ein Loch. Weil irgendwann wird das Kind größer Und auch selbstständiger. Und ja, was ist denn dann? Und dann stellen manche Ehepaare fest, oh, wir haben ja eigentlich seit Jahren miteinander kaum geredet. Und dann kommt ja mal der Tag, wo auch mal am Wochenende das Kind vielleicht bei der Oma ist oder woanders. Und dann sitzt das Ehepaar da und ja, was ist denn jetzt? Also achtet darauf, wenn Kinder klein sind, zum einen brauchen Kinder ausreichend Schlaf. Das beobachte ich auch irgendwie zunehmend in der Gesellschaft, dass kleine Kinder eben so lange aufbleiben können, wie sie wollen. Das halte ich für einen gröblichen Fehler. Und es raubt das letzte Zeitfenster, was man dann als Mann und Frau miteinander hat. Na, in der Regel, der Mann geht früh außer Haus, geht auf Arbeit, die Frau ist vielleicht mit dem Kleinen zu Hause. Und für die Frau ist es auch wichtig, dass sie noch eine Zeit hat mit einem Erwachsenen gegenüber. Gerade in der Zeit, wo es sich alles um Windeln, Waschen, Kochen, Stillen, Windeln, Waschen, Kochen dreht. Das ist unsere Verantwortung als Männer und Väter, in diesem Kreislauf unserer Frau mal eine Zeit zu bescheren, wo sie sich als erwachsener Mensch fühlt und nicht nur als Wasch- und Still- und Putzmaschine. Das ist enorm wichtig, das ist unsere Verantwortung. Bei vielen Frauen ist da auch Frust deshalb da, ich muss daheim sitzen mit den Kindern. Der Mann, der kann immer in der Gemeinde, da kann sie jeden treffen. Und ich sitze hier mit den kleinen aufsässischen Fratzen zu Hause und ich habe gar nicht mehr Schönes vom Leben. Also ich weiß nicht, vielleicht betrifft euch das alle gar nicht, aber mir ist das doch sehr geläufig, so auch aus dem Umfeld, wo wir arbeiten, dass da sehr schnell Frust aufkommt. Für Frauen ist es schon mal eine Herausforderung, in dieser Gesellschaft mit dem Kind zu Hause zu sein, weil du da als Frau schon mal nicht mehr wert bist. Da können wir sofort die Fragen, 3 Wochen nach der Geburt, wann gehst du wieder arbeiten? Ich wollte eigentlich erstmal daheim bleiben. Aha. Da giltst du schon als Frau als faul oder als wenig wert. Und wenn dann noch dazu kommt, dass wir das versäumen als Männer, der Frau kontinuierlich den Wert zu geben, den das hat, und das ist 100.000-mal wertvoller, wie im Beruf zu sein, Zeit zu haben für die Kinder. Dass wenn die Kinder, bis die 3, 4 Jahre alt sind, ihre Mutti haben, und das den ganzen Tag, das ist unendlich wertvoller. Aber in unserer Gesellschaft zählt es eben nichts. Wir sind ja gerade dabei, Gesetze zu verabschieden, ein Recht auf den Kindergartenplatz, und in wenigen Jahren werden wir Gesetze haben, wo wir diesen Kindergarten aufgezwungen bekommen. Also das ist unsere Verantwortung als Ehemänner und Väter, dass wir unserer Frau da Zeiten schaffen, wo sie aus diesem Kreislauf nur Kind und die Fürsorge mal kurz raus kann und Wertschätzung erfährt und Erwachsenes gegenüber hat. Und da ist es fraglich, wie viel Platz dann noch ein Fernseher hat oder irgendwelche Sachen, wo man eigentlich auch nicht miteinander spricht. Also wir interessieren uns aufrichtig dafür, wie es unserer Frau geht, was sie ängstigt, was sie freut oder womit sie nicht zurechtkommt. Hat alles etwas damit zu tun, wir sind verantwortlich, wir sind das Haupt. Alles, was irgendwie in unserer Ehefamilie geschieht, hat was mit uns zu tun. Überall, wo ein Problem auftaucht, hat es was mit uns zu tun. Wir haben die Verantwortung. Das meint es, Haupt zu sein. 3. Punkt, Verantwortungsbereich des Mannes, Entscheidungen treffen. Hatte ich vorhin schon erwähnt. Es gibt ja im Laufe des täglichen Lebens unendlich viele Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen zu treffen ist unsere Aufgabe. Natürlich besprechen wir gemeinsam Dinge und haben da einen respektvollen Austausch über alles. Und natürlich kommen wir vor Entscheidungen überein, wie wir was tun wollen. Und unsere Frau soll sagen, wie sie über Dinge denkt und wie sie Dinge gerne hätte. Aber in der Endkonsequenz entscheiden wir, was zu entscheiden ist. Das wäre also ein wichtiger Merksatz, lass deine Frau nicht mehr allein mit wichtigen Entscheidungen. Wenn eine Familie groß ist, so wie wir das dann auch hatten oder immer noch haben, dann kann es schon, wie soll ich das sagen, zu so einer Kompetenzverteilung kommen, dass einfach viel an die Frau delegiert ist, weil es einfach vom Gesamtumfang her in bestimmten Bereichen Zähneschmerzen machen ist. Aber wichtig ist, die Frau sollte nie das Gefühl haben, mit Entscheidungen alleine zu sein. Unsere Frau sollte nie das Gefühl haben, dass wir nicht interessiert sind oder dass es uns zu viel ist und wir einfach warten, was passiert. Also diese Art von Passivität, die ist wirklich tödlich für Beziehungen und die öffnet unsere Beziehung auch wirklich für Verwirrung und für schlechte Dinge. Von daher, wir entscheiden in der Endkonsequenz, was wir tun. Und der nächste Punkt, der sofort daran anschließt, wir verantworten die Entscheidung auch und wir sorgen auch dafür, dass wir das, was wir entschieden haben, umsetzen. Auch das ist unsere Verantwortung. Also bei allem, was unsere Frauen auch tun, dem Bereich, wo sie arbeiten, wo sie dienen, in der Familie, soll unsere Frau sicher sein, dass wir bei all dem, was sie tut, auch hinter ihr stehen. Also das ist so das Prinzip dahinter. Selbstverständlich haben wir Austausch über Dinge und wir kommen überein, wir wollen das so und so tun, wir machen denen die Anschaffung, was es auch immer ist. Aber wir sind die, die entscheiden und wir tragen auch die Konsequenzen, wir tragen die Verantwortung für unsere Entscheidungen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, damit unsere Kinder sich sicher fühlen. Und denken wir immer daran, wir repräsentieren in unserer Familie als Vater, repräsentieren wir Vaterschaft. Das bedeutet, in der Art und Weise, wie wir Vaterschaft repräsentieren, wird in unserem Kind ein Bild wachsen von Vaterschaft. Und das wird das Bild sein, was das Kind erst einmal hat von Gott. Wenn wir nicht entscheiden, wenn das genau das Gebiet ist, was uns sehr schwer fällt und wo wir vielleicht da oft ausweichen und abwarten, da sagen wir mal, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, meistens die falsche, das bringt Unsicherheit. Und Unsicherheit ist für Kinder ein sehr, sehr, soll ich das ausdrücken, das wirkt auf Kinder sehr zerstörend. Und das Konzept der anti-autoritären Erziehung und dass wir inzwischen so weit gelangt sind in unserer Gesellschaft, dass also in einer Kindertagesstätte zum Beispiel gar keine Anweisung mehr gegeben werden kann an den Vierjährigen, sondern dass die Erzieherin Angebote machen darf und das Vierjährige kann sagen, ich will das oder ich will das nicht. Und wenn es das nicht will, dann läuft es nicht. Das ist ja Humanismus pur, aber was das erzeugt ist, dass solche Kinder extrem unsicher sind. Weil Ordnungen, in denen ein Kind leben soll und zu denen ein Kind auch erzogen werden soll, bringen Sicherheit. Und das ist das, was ein Kind braucht. Und ich denke, bei manchen von uns, wenn ihr darüber nachdenkt, was ihr vielleicht erlebt habt zu Hause, könnt ihr das bestätigen. Dort, wo ein Vater seine Position nicht einnimmt, ist Unsicherheit. Und durch Unsicherheit passiert etwas in unseren Herzen. Fällt uns dann sehr schwer, Gott zu vertrauen. Fällt uns sehr schwer, von Gott Gutes zu erwarten. Also das ist ein zentraler Punkt. Wir entscheiden. Und ich möchte euch da sehr, sehr ermutigen, dass wir da als Männer mutig werden. Dass wir da richtig bewusst Schritte gehen. Dass wir da unsere Frau auch um Hilfe bitten. Dass wir dort in unsere Position als Mann kommen. Da kommt das Kind zum dritten Mal aus der Schule und ist da irgendwie von einem Mitschüler verprügelt worden. Und das ist jetzt unser Problem, nicht das von dem Kind. Und ja, die Mutti, klar, das ist schön und ich will jetzt meine Ruhe haben, weil es läuft gerade das Länderspiel. Das ist jetzt unser Problem. Damit gehen wir jetzt um. Wir entscheiden jetzt, was da passiert. Und wenn unsere Kinder merken, also wenn hier was zu regeln ist, mein Papa kümmert sich, das gibt Sicherheit. Und das ist für ein Kinderherz richtig gut. Da kann ein Kind gedeihen in so einer Atmosphäre. und wird auch selber später dazu in der Lage sein, genauso zu leben. Ja, Entscheidungen treffen und Entscheidungen auch umsetzen, aktiv werden. Ein weiterer Punkt, die Ehefrau pflegen. Das steht Epheser 5, 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch da Christus die Gemeinde. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Die Ehefrau pflegen. Also ich denke, grundsätzlich sollte unsere Haltung gegenüber unserer Frau von Wertschätzung geprägt sein. Und oftmals ist es ja so, dass wir Männer das im Herzen haben, aber es fällt uns schwer, das auszudrücken. Aber das ist wichtig, dass wir lernen, es auszudrücken. Na, man gibt da so die Geschichte, ja, ich hab dich lieb. Und der Sohn sagt, ja, das hast du mir aber nie gesagt. Also Wertschätzung im Herzen zu haben, ist das Erste. Aber wir sollen auch Wertschätzung ausdrücken. Wir sollen lernen, wenn uns das vielleicht schwerfällt, unserer Frau Gutes zu sagen. Ich bin sogar überzeugt, wenn wir unserer Frau regelmäßig sagen, dass sie schön ist und dass sie hübsch ist, dass das unsere Frauen tatsächlich schöner macht. Bin ich tatsächlich überzeugt, dass es so ist.
Ja.
Meine Frau und ich, wir waren in Russland oft gefragt, wie wir das anstellen, dass wir im Verhältnis gesehen so jung aussehen. Das hat aber auch damit zu tun, dass in Russland Leute, die Mitte 40 sind, wirklich extrem älter aussehen wie wir. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Und manchmal, wenn wir so Seminare geben und erzählen, wie alt unsere Kinder sind, dann siehst du richtig, die Leute rechnen und dann kommt die Frage, was? Wie alt seid ihr? Ich glaube wirklich, dass es was damit zu tun hat, bis hinein in das äußere körperliche Aussehen, wenn wir leben in Ordnungen Gottes, dass uns das tatsächlich bis dahin junger hält. Also unsere Haltung soll von Wertschätzung geprägt sein und wir sollen auch Wertschätzung ausdrücken. Deshalb rate ich immer sehr, dass wir unserer Frau gegenüber auf keinen Fall geistig sein sollten. Gibt das so die Sparfüchse unter uns Männern, die alle drei Tage einen Telefontarif wechseln und einen Internettarif, weil man hier 2 Cent sparen kann und dort noch das kostenlos kriegt? Oder da werden die Dinge bestellt, weil ich das kostenlos dazu kriege, dann stelle ich das wieder ab. Na? Das mag alles sein, aber seien wir nicht unserer Frau gegenüber geizig.
Amen.
Wertschätzung können wir zum Beispiel ausdrücken, indem wir unserer Frau regelmäßig was schenken. Das muss nicht immer Audi A3 sein. Aber die meisten Frauen freuen sich über Blumen. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, das habe ich mal bei uns irgendwie gesagt, wenn wir Blumen schenken, kommt nicht mit den Dingern von der Tankstelle. Die Frau sieht das. Die Frau sieht, wo die Blumen her sind. Die Beziehung zu unserer Frau ist einzigartig. Und das drückt sich ja auch aus im sexuellen Bereich, dass die Beziehung zu unserer Frau einzigartig ist. Also unsere Wertschätzung soll sich ausdrücken in dem, was wir über sie denken, in dem, was wir über sie sagen und in dem, wie wir sie behandeln. Das hat auch was zu tun mit einer inneren Fürsorge. Dass wir Aufmerksamkeit haben für auch scheinbar unwichtige Details. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben ja über viele Jahre, war ich ja ein Verdiener. Meine Frau ist über die vielen Jahre mit den Kindern zu Hause gewesen, was ich denke, unseren Kindern sehr gut getan hat. Und da war es natürlich mit dem Geld jetzt nie so, dass wir nicht gewusst hätten, wohin damit. Und trotzdem ist es wichtig zu sehen, wenn du siehst, dass die Absätze von den Schuhen deiner Frau schon total niedergelutscht sind, dass du siehst, meine Frau braucht andere Schuhe. Und Frauen brauchen immer Schuhe. Ich weiß nicht, wie ihr das erfahren habt. Frauen brauchen immer Schuhe. Ne? Das ist einfach so. Also, dass wir solche scheinbaren Kleinigkeiten lernen wahrzunehmen. Dass da Kleidungsstücke verschlissen sind oder schon älter sind. Und aus Sparsamkeit auch, also zumindest meine Frau ist so, dass sie sich selber kaum irgendwas gönnt und meint, ja, das geht noch und das hält noch. Wo ich dann sage, komm, jetzt gehen wir los, du brauchst jetzt eine Jacke, du brauchst jetzt das. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, dieses Thema Einkaufen gehen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich absolut nicht so ticke, aber wohl doch die überwiegende Mehrheit der Männer findet Einkaufen gehen übelst nervig und lass mich ja dort mit in Ruhe, bis dahin, dass die Frau irgendwelche Klamotten aus den Leuten mitbringt, der Mann probiert die an und sagt, ja, nee, fort, Ende. Zeitverschwendung, unwichtig. Ich weiß nicht, wo ihr da auf der Skala steht, aber für unsere Frauen ist das wichtig und ich denke, das machen die meisten Frauen sehr, sehr gerne, zusammen einkaufen zu gehen. Und wenn ihr bisher so die Hardliner wart, lass mich ja damit in Ruhe durch die Geschäfte, das nervt mich alles nur, oder Extrembeispiel, ich da jemanden kenne, der sagt, also ich setze mich dann in ein Café auf meinen Computer und arbeite dort und meine Frau kann ja einkaufen gehen. Oftmals ist es ja so, dass die Frauen nicht Unmengen kaufen wollen, sondern die wollen einfach nur mal gucken. Da geht es ja nicht mit dem Endziel zu kaufen. Und wenn wir da vielleicht sehr rational sind als Männer, das ist ein Bereich, wo wir unserer Frau Wertschätzung geben können. Auch mal was mit ihr zu tun, wo es uns vielleicht nicht vor Lust umbringt, aber weil wir wissen, dass sie das gerne macht. Ja. Also das mit einer Frau zusammen in Stadtbummel zu machen und mal durch ein paar Geschäfte zu gehen und so lange in einem Geschäft zu bleiben, wie unsere Frau das will, das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Ich kann wenig anfangen mit dieser Haltung, das ist alles unwichtig und irgendwie alles oder verkannt und ich habe da keine Zeit. Und das, denke ich, das ist ein wichtiger Punkt. Also seid da nicht geizig. Nehmt euch da, und das ist wieder Initiatives beim Mann. Was weiß ich, einmal im Monat, wie ihr das empfindet, plant das, organisiert das, an dem Tag machen wir zusammen, gehen da in irgendeine größere Stadt, gehen dort irgendwo hin einkaufen und dann nehmen wir uns Zeit und gehen noch in ein schönes Restaurant und essen dort was zusammen. Das sind alles Art und Weisen, wie wir Wertschätzung ausdrücken können. Wo wir zum Ausdruck bringen, du bist der wertvollste Mensch in meinem Leben. Dich liebe ich über alles. Also es gibt da noch 100.000 andere Möglichkeiten, seid da kreativ. Das ist nur mal so ein paar Beispiele von mir. Und das sind die Zeiten, wo man gute Gespräche miteinander hat und wo man auch, weil ich sprach vorhin von dieser Aufmerksamkeit, das sind auch Möglichkeiten, wo man die Frau auch fragen kann, sag mal, wie geht's denn dir damit? Mir ist das aufgefallen oder wir hatten doch die Situation. Wie geht's denn dir damit? Wie empfindest du darüber? Oder es gibt mit dem Kind irgendwie Schwierigkeiten, es ist vielleicht eine Phase gerade, die irgendwie schwierig ist. Dass unsere Frau fragen, wie geht's dir? Was denkst du? Wie hast du das erlebt? Initiative ist bei uns. Und Männer sind allgemein maulfaul. Für mich war das im Lernfeld dahingehend, weil ich eben einen Beruf hatte, wo ich sehr viel reden musste. Im Großhandel, im Verkauf. Die erste Zeit, ich war in einem großen Sanitärgroßhandel im Zentralverkauf und dort sitzt du am Telefon und da bist du 3 Stunden lang nur am Auflegen, Abheben. Und wenn du das 8 Stunden gemacht hast, willst du nicht mehr reden, wenn du nach Hause kommst. Da bist du... Aber trotzdem ist ja da die Frau. Und trotzdem musste ich das lernen, das da auch irgendwie zu überwinden, das eben auch da geht. Also wir drücken unsere Wertschätzung auch aus. Es reicht nicht zu sagen, na, du weißt doch, dass ich dich liebe. Habe ich doch damals vor 25 Jahren gesagt. Ja, Aufmerksamkeit für Details. Wir interessieren uns für Ihre Gesundheit. Interessieren uns für Ihr Aussehen, Ihre Frisur, Ihr Parfüm, Ihre Kleidung.
etc.
Das hat alles was zu tun mit Ehefrau pflegen. Unsere Frau sollte die Gewissheit haben, dass sie für uns die wichtigste Person auf der Welt ist.
Und wieder nur der Geburt. Später.
Ein sechster Punkt ist, dass wir unsere Frau loben. Da lese ich uns mal einen Vers aus den Sprüche 31, Vers 28 und 29. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Also spare nicht mit Lob. Das ist das, was wir tun können und tun sollen, dass wir unsere Frau aufrichtig loben. Für all das, was sie auch für uns tut. Dass wir unsere Frau loben dafür, dass die Wäsche sauber ist, dass Essen gekocht ist, dass die Kinder erzogen werden, dass sie für die Kinder sorgt. Für all das, was unsere Frau tut, dass wir unsere Frau loben und damit nicht sparsam sind. Dann habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben. Es lohnt sich, sich ab und zu ein paar Fragen zu stellen, selber, um die Beziehung eben stabil und stark und gut zu erhalten, um die Beziehung zu pflegen. Ein paar von diesen Fragen, die man sich ab und zu stellen sollte und die ich für sehr sinnvoll halte, würde ich euch mal nennen. Eine Frage: Fühlt sich meine Frau sicher? Fühlt sich meine Frau sicher? Eine andere Frage, die wir uns stellen sollten: Hat meine Frau ein erfülltes Leben?
Mein Hals ist doch etwas trocken.
Danke dir. Bin ich stolz auf meine Frau? Das ist was, was man sich selber ab und zu mal fragen kann. Bei all dem, wenn wir nachdenken über unsere Ehe, über unsere Familie, ich denke, dass das so eine, ich würde es mal als so eine Art biblische Zutat bezeichnen, ohne die das Ganze eigentlich nicht funktioniert. Und das ist die Furcht des Herrn. Wir hatten ja diesen Vers aus Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und ich denke, dass ohne Furcht Gottes die Ehe, die wir haben, auf dem Niveau bleiben wird, was auch unter Umständen ungläubige Leute in ihrer Ehe haben. Die Furcht des Herrn ist das, was den Unterschied macht. Also Gottes Furcht umfasst ja Respekt, Ehrerbietung oder Ehrfurcht. Es hat also nichts zu tun mit einer verängstigten oder versklavten Haltung Gott gegenüber, dass wir vor ihm Angst haben, sondern es hat etwas zu tun mit einer angemessenen Haltung von Respekt und Ehrfurcht unserem Schöpfer gegenüber. Der Majestät, die das ganze Universum in der Hand hat und steuert und lenkt. Also unsere angemessene Haltung unserem Schöpfer gegenüber, Ehrfurcht oder Gottesfurcht, ist eine Art Reaktion auf seine Allmacht, auf seine Herrlichkeit, auf seine Majestät, auf die Heiligkeit Gottes. Psalm 19, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Dann haben wir im Jesaja diese Schriftstelle, die uns besagt, dass selbst auf Jesus der Geist der Furcht des Herrn ruhte. Man könnte ja da vordergründig meinen, dass jetzt die Furcht des Herrn eigentlich unzutreffend ist für Jesus. Aber selbst Jesus hat er Furcht des Herrn. Und die Bibel sagt uns, dass er gekommen ist als Mensch und auch, genau wie wir, gehorsam lernte seinem himmlischen Vater gegenüber. Jetzt wollen wir noch eine Schriftstelle lesen aus dem 1. Petrus 1, ab 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also diese Bibelstelle besagt, dass wir erlöst sind, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbarsten im ganzen Universum überhaupt, mit dem Blut des Lammes Jesus. Das haben wir auch in Apostelgeschichte 20, Vers 28, da steht, dass Gott sich die Gemeinde erkauft hat mit dem Blut seines Sohnes. Und allein diese Tatsache, dass Gott das Blut seines Sohnes gegeben hat für uns, sollte uns mit Ehrfurcht erfüllen und mit dieser Motivation, dass wir ihm und damit auch unserem Ehepartner hingegeben leben. Und dass wir ein Leben führen, was Gott ehrt, was ihn groß macht. Oder eine andere Schriftstelle, Psalm 2, Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Also es braucht da so dieses Gleichgewicht zwischen Freude über Gottes Gnade und Zittern vor seiner ehrfurchtgebietenden Größe. Also das ist was, was ich manchmal so im charismatischen Bereich ein bisschen vermisse, wo das Gleichgewicht für meine Begriffe nicht da ist, dass sehr viel Freude ist und manchmal Gott fast so ein bisschen so auf die Kumpelebene runtergeholt wird. Und das halte ich für unangemessen, wenn wir daran denken, er ist Gott, er ist unser himmlischer Vater, aber er ist auch die höchste Majestät. Und ein Fingerzeig von ihm und das halbe Universum ist weg. Wie gesagt, die Nationen sind vor ihm wie ein Tropfen an einem Eimer. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und wir brauchen die Ausgewogenheit von Freude über seine Gnade und über seine wunderbare Vaterschaft zu uns und gleichzeitig dieser ehrfurchtsvolle Respekt vor seiner Größe und Gerechtigkeit und Wahrheit und Klarheit. In der Apostelgeschichte gibt es Stelle 9,31, wo wir sehen, dass die erste Gemeinde genau diese Ausgewogenheit hatte. Da steht, so hatte nun denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also die Gemeinde hatte Frieden und sie hatte die Furcht des Herrn und sie hatte den Trost des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde ist mächtig gewachsen. Also diese Kombination aus Freude und Furcht des Herrn, das ist so der Schlüssel für ein pulsierendes Leben und das ist auch der Schlüssel für eine glückliche Ehe. Oder anders ausgedrückt, wenn die Furcht des Herrn nicht im Leben beider als aktive Kraft wirkt, dann wird ihre Ehe nie zu dem werden, was Gott aus ihr machen will. Und der Mann hat zum Ziel, mit der Haltung zu seiner Frau die Haltung Christi zu seiner Braut der Gemeinde darzustellen. Und die Frau hat zum Ziel, auf ihren Mann so zu reagieren, wie die Gemeinde auf ihren Bräutigam Christus reagiert. Und bei all dem ist es erlaubt, dass wir da Fehler machen, und wir machen jede Menge Fehler. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir Fehler machen, sondern dass wir einander um Vergebung bitten und weiter miteinander gehen. Es ist für Gott kein Problem, dass wir Fehler machen. Das wird erst dann zum Problem, wenn wir nicht bereit sind, unsere Fehler anzuschauen, wenn wir nicht bereit sind, uns zu demütigen, wenn wir anfangen, innerlich eine Position von Härte einzunehmen oder von Unnachgiebigkeit, dann werden erst unsere Fehler zum Problem. Also wir können dabei jede Menge Fehler machen. Und wenn wir erkennen, das war verkehrt, wir kehren um und bitten einander um Vergebung. Also das scheint eine Tatsache zu sein, dass in uns Männern doch irgendwie häufig so ein harter oder ich-bezogener Kern da ist, der uns mehr oder weniger daran hindert, sich demütigen zu können oder um Vergebung zu bitten, sich zu entschuldigen, wenn wir verkehrt wurden, wenn wir über Grenzen gegangen sind, wenn wir Dinge getan haben, die nicht richtig sind. Und ich denke, dass uns das helfen kann, dass wir mehr begehren, dass Furcht Gottes in unser Leben kommt. Furcht Gottes bedeutet, dass die Kriterien, die für ihn wichtig sind, auch für mich zunehmend wichtig werden. Es bedeutet, dass bei unseren Entscheidungen und Handlungen das zunehmend für uns relevant wird, wie findet er das jetzt? Würde ihm das jetzt gefallen? Ist das jetzt eine Entscheidung, wo ich weiß, das wird Gott erfreuen? Oder ist das jetzt eine Aktion, wo ich eigentlich im Hinterkopf weiß, dass Gott das kränkt oder traurig macht oder nicht gutheißen würde? Das hat alles was mit Furcht des Herrn zu tun. Sprüche sagt auch, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Also zu einem ganz kleinen gewissen Aspekt hat Furcht des Herrn auch etwas damit zu tun, dass wir Angst haben vor den Konsequenzen, vor denen Gott uns auch nicht bewahrt. Und so gibt es, wenn das in unseren Gedankengängen verankert ist, so gibt es da eine Art Schutzgeländer, dass wir vielleicht verkehrte Dinge erstmal nur aus der Motivation lassen, weil wir Angst haben, dass Gott das nicht mag. Aber das ist der Anfang der Weisheit. Und manchmal beschützt uns das vor Fehltritten. Und danach kommt erst die Erkenntnis, warum und wieso das so gut ist und warum ein anderer Weg verkehrt gewesen wäre. Deshalb sagt es, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Und das ist etwas, was wir als Jünger Jesu, als Ehemänner und Väter begehren sollen, dass die Furcht des Herrn in unserem Leben zunimmt. Und das wird sich sehr heilsam und positiv auf unsere Ehe auswirken. Ich denke, dass die Furcht Gottes wirklich die Zutat ist, der Bestandteil, der unsere Ehe in die Dimension, in die Fülle hineinbringt, die Gott für uns hat. So wie es auch der Christian heute ausdrückte, dass wir dann nicht mehr Energie in Mengen verbrauchen, nur dass die Ehe irgendwie hält, sondern dass wir dann in unserer Ehe so stark miteinander verbunden sind und stehen, dass wir jede Menge Energie da nach draußen lassen können, aus unserer Ehe heraus. Das ist der Plan Gottes. Ich will gerade noch ein Stück weitergehen. Hat vielleicht bis hier irgendjemand Fragen zu dem ganzen Geschehen, dem, was wir heute gesagt haben? Ich denke, dass doch die meisten von uns auch Väter sind, ne? Also Ehemänner und Väter ist das sehr eng miteinander verknüpft. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass wir als natürliche leibliche Väter für unsere leiblichen Kinder Gott, den himmlischen Vater, repräsentieren. Und das ist schon echt eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und es ist tatsächlich so, dass das Bild in uns, was wir erlebt und vermittelt bekommen haben, von unserem leiblichen Vater zunächst einmal auf Gott übertragen. Das haben wir also in unzähligen Seelsorgen auch so erfahren und erlebt. Wenn da eine Person ist, wo ein Vater gewalttätig war und ganz und gar nicht in der Art und Weise, wie das Wort sagt, dass es solchen Personen enorm schwer fällt, Gutes von Gott zu erwarten oder überhaupt annehmen zu können, dass Gott Gutes geben will oder dass Gott gute Gedanken hat. Dass es solchen Leuten enorm schwerfällt. Es gibt Leute, die brauchen Jahre von Heilung und brauchen einen langen Prozess, da endgültig rauszukommen und ein falsch geprägtes Gottesbild ablegen zu können. Und wir als Ehemänner und Väter, wir sind die, die unserer Familie Schutz geben. Und wir sind die, die unseren Kindern Gott präsentieren und ihm sein Wesen vermitteln. Und kleine Kinder haben keine eigenen Schutzmechanismen, haben keine Möglichkeit, ihre Herzen selber zu schützen. Dafür haben sie ihre Eltern. Deshalb ist das ganze Konzept in unserer Gesellschaft mit Kindertagesstätten am besten ab dem ersten Lebensjahr und dann können Fachleute, die das gelernt haben, dann die Kinder dort aufbewahren. Deshalb ist es so finster. Weil nur die Eltern können dem Kind den Schutz geben, den es braucht. Und wenn die Eltern diesen Schutz eben nicht geben, dann ist ein Kind schutzlos. Oder einfach nur, wenn man jetzt mal nicht vom Extrem ausgeht, dass ein Vater gewalttätig ist und da schlimme Dinge zu Hause geschehen, einfach nur das Abwesendsein, einfach nur, dass ein Vater nicht da war, schon das erzeugt in dem Kind richtige Schäden. Gibt es ja diese Schriftstelle in der Epheserpassage, geht es ja dann weiter, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Und dann kommt ja dieser Vers, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und ich war viele Jahre der Überzeugung, dass wir eben unsere Kinder nicht jetzt irgendwie so behandeln, bis sie eben ärgerlich werden. Dass wir sie nicht irgendwie reizen oder auf eine Art und Weise behandeln, dass sie eben dann irgendwann einen Wutanfall kriegen. Genau, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also der zweite Teil muss man als Einschub, weil ich das auch als Argument schon so gehört habe. Also ich erziehe meine Kinder ganz neutral, die sollen selber entscheiden können, was sie mal glauben. Und wenn die dann erwachsen sind, sollen die selber sich entscheiden können, ob sie Christ werden wollen oder nicht. Das will ich meinen Kindern nicht aufzwingen. Das ist ganz finsterer, dämonischer Humanismus. Wir sind von der Schrift beauftragt, unsere Kinder nach Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen. Umkehrschluss, auch wenn es das vielleicht erstmal hart klingen mag, wenn unsere Kinder erwachsen werden und nicht den Herrn Jesus nachfolgen und ihn lieben, dann haben wir als Väter an der Stelle versagt. Das ist eindeutig ein Gebot aus dem Wort, dass wir die Kinder aufziehen in der Ermahnung des Herrn. Also Gerede, mein Kind soll das mal selber entscheiden, kommt hier nicht vor. Wir haben die Verantwortung, dass unsere Kinder von klein auf lernen, Jesus zu lieben und zu leben, wie es ihm gefällt. Und diese Passage, ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, da hatte ich echt mal eine Offenbarung, was damit eigentlich gemeint ist. Das meint, wenn ein Vater seine Verantwortung nicht wahrnimmt, einfach nur abwesend zu sein, sich nicht um die Belange zu kümmern, um ein Kind abzuspeisen, ich habe jetzt keine Zeit, nee, jetzt nicht. Oder bis dahin, dass der Vater gar nicht da ist. Dass eine Frau das Kind alleine aufziehen muss und gar kein Vater vorhanden ist. Das erzeugt in dem Kind Zorn. Und deshalb sind die zwei weit verbreitetsten Probleme, die Männer haben, Passivität und Zorn. Ein nicht vorhandener Vater oder einer, der seiner Aufgabe nicht gerecht wurde, einer, der diesen Platz nicht ausgefüllt hat, erzeugt in dem Kind Zorn. Und dieser Zorn artikuliert sich noch nicht, wenn ein Kind 5, 6, 7 Jahre alt ist. Aber dieser Zorn kommt zum Vorschein, wenn ein Kind 14, 15, 16 ist. Und ihr kennt das ja sicher auch, dass so in unserer Gesellschaft dann eben das für normal gehalten wird inzwischen, dass ein Teenager ab dem Moment irgendwann vollkommen freidreht und alle Werte über den Haufen haut und jetzt Schwarze und Ratte auf der Schulter und mit den schlimmsten Typen draußen rumziehen und jetzt voll in die Welt und also bis dahin war alles halbwegs im Lot und ab irgendeinem Moment im Teenageralter bricht eine Rebellion raus, wie wenn ein Staudamm von der Talsperre bricht. Und das ist genau das, was diese Schriftstelle meint. Wenn wir als Väter unseren Platz da nicht ausfüllen, wenn wir nicht aktiv sind, reizen wir unsere Kinder zum Zorn oder anders ausgedrückt, zieht Zorn in das Kinderherz ein. Und der kommt raus im Teenageralter. In dem Moment, wo ein junger Erwachsener die Kraft hat, sich dagegen selber zu stellen, wird er das tun. Und das ist das, was wir dann allgemein haben, wo dann in von außen relativ funktionierenden Familien plötzlich Teenager solche Totalausfälle veranstalten. Und da ist es nicht unbedingt angebracht, da die Ursachen bei den Teenagern zu suchen. Das hat was mit den Vätern zu tun. Waren wir da, hatten wir Zeit, haben wir entschieden, haben wir für Schutz gesorgt, ja oder nein? Das ist die Frage, die man da eigentlich stellen müsste. Und heute wird viel gestöhnt über eine Jugend, die keine Perspektive hat, die gewalttätig ist und Drogen nimmt. Da ist vor kurzem bei mir jemand auf dem Grundstück, der ist beim Bundesgrenzschutz und seine normale Arbeit ist halt, von uns aus immer mit in den Zügen Richtung Tschechei zu sitzen, weil das so der Drogenweg ist. Also die jungen Leute aus unserer Region fahren halt mit dem Zug in die Tschechei und nehmen dort die Drogen gleich, weil das dann nicht strafbar ist, eben Dinge zu konsumieren oder konsumiert zu haben, und fahren eben dann völlig high im Zug zurück. Und der Bundesgrenzschutz, da gibt es so Spezialeinheiten, die da auch eingesetzt werden, die Drogenwege rauszufinden und da auch irgendwie die Kuriere zu fassen. Und der erzählte mir, dass er dadurch halt unheimlich viel Gespräche hat mit jungen Leuten und sagte, wie schockierend das inzwischen ist, dass Leute mit 16, 17 null Perspektive haben, null Ziel, die haben mit ihrem Leben bereits abgeschlossen. Das ist null Sinn mehr, warum ich überhaupt da bin, da ist gar nichts mehr da, in einem Alter, wo es eigentlich erst losgeht. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Generation davor, die Väter, nicht da waren. Das ist das, was die Stelle eigentlich meint. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also Vaterschaft hat also zum einen die Dimension, dass wir unsere Kinder erziehen, ihnen Vorbild sind, für sie sorgen, sie großziehen in der Ordnung des Herrn. Und es hat diese wichtige Dimension, dass das Bild, was wir geben, zunächst in unserem Kind das Bild ist, was es von Gott hat. Und ein Vater, der sein Kind hunderte Male versetzt, hundertmal Sachen verspricht und nie hält, wird in dem Kind das Bild hinterlassen, ich brauche Gott gar nicht um irgendwas bitten, das macht er sowieso nicht. Warum soll ich beten? Das sind Folgen, die daraus kommen. Deshalb ist das für uns ernst zu nehmen. Und deshalb brauchen wir selber eine persönliche Offenbarung über Gott als unseren liebenden Vater. Deshalb müssen wir selber auch Gott als unseren Vater kennen. Und wenn uns da vielleicht jetzt auch sofort Sachen einfallen, was unser Gottesbild geprägt hat, vielleicht von unserem Vater her, dann ist es da an der Zeit, da ranzugehen und sich selber auf Gott zuzubewegen und sagen, Herr, bitte gib mir eine Offenbarung, wie du wirklich bist, damit wir dann in der Lage sind, das auch so weitergeben zu können. Und das ist unsere erste Verantwortung. Und wenn wir unser ganzes Leben nichts anderes tun als das, Vater sein in unserer Familie und unsere Kinder so prägen, dass in ihnen ein gutes Bild letzten Endes von ihrem himmlischen Vater entsteht, dann ist 95% unserer Berufung erfüllt. Das ist unsere hauptzentrale Aufgabe. Weil viele Leute auch so unzufrieden rumlaufen, ja, ich kenne meine Berufung nicht, ich will so viel tun von Herrn und ich will nach Afrika und ich will das und dies und jenes. Das ist erstmal der große Block. Und da sind wir voll ausgelastet. Dass die Kinder, die durch uns in die Welt gekommen sind, mit einem Gottesbild aufwachsen, dass sie ihren Gott kennen und wissen, Gott liebt mich und Gott ist ein Vater, der für mich ist. Wenn das Ziel erreichen, dann ist es schon ultimativ. Und das ist unsere erste Berufung und die haben wir alle. Die haben wir alle. Da müssen wir nicht mal lange beten und im Offenbarung flehen und da muss nicht mehr ein Prophet aus dem fernen Land anreisen, der uns das prophezeit. Das Ding ist klar. Das ist unser Ruf, das ist unsere Aufgabe. Also, mir ist es immer wieder selber auch bewusst, in Kontakt auch gerade, wenn wir in anderen Ländern auch dienen und dann sich die Frage stellt, ja, ich habe 5 Kinder, wo sind denn die jetzt? Gerade zuletzt waren wir eine Woche in Albanien, haben dort in der Bibelschule gedient. Und haben natürlich erzählt, wie alt unsere Kinder sind und auch durch das eine Woche Zusammensein mit den Schülern zeigt man dann auch mal Fotos hin und her. Ja, was machen eure Kinder jetzt? Ja, die sind alleine zu Hause. heißt, unser Jüngste geht meistens in eine andere Familie und die vier Großen, sage ich mal, sind alleine zu Hause. Was, ihr lasst eine Woche lang eure Kinder alleine? Und wie sieht denn da die Wohnung aus danach? Ich sage ja 1a. Was? Und das ist nicht jetzt, dass wir da irgendeinen riesigen Kraftakt gemacht hätten. Das ist einfach nur eine Familienatmosphäre schaffen von Schutz und Sicherheit und Kinder erziehen in dem, was die Bibel sagt. Und das bringt diese Ergebnisse hervor. Und da kann ich auch unseren Jungs total vertrauen und weiß, die werden nicht die Wohnung total verwüsten, wenn ich zurück bin. Und da werden nicht irgendwelche Self-Kompone eingeladen, die dann total am Rad drehen und wieder verschwinden. Ich kann mich darauf verlassen, dass solche Totalausfälle nicht stattfinden. Und das ist echt was Kostbares. Und das ist nicht, wer weiß wie schwer. Ich will noch mal ein paar Schriftstellen nennen, dass auch Jesus den Auftrag hatte, den Vater zu offenbaren. Und dass diese Offenbarung des Vaters so eine wichtige Rolle spielt in unserem Familienleben. Jesus sagt ja von sich, dass er der Weg zum Vater ist. Und dass er gekommen ist, um den Vater zu offenbaren. Zum Beispiel Johannes 17, 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Oder ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also Jesus brachte die Offenbarung von Gott als Vater in die Welt, die vor ihm keiner bringen konnte. Also bis zu der Zeit, wo Jesus kam, hatten die Menschen keine Offenbarung von Gott als Vater. Ja, im ganzen Alten Testament war diese Offenbarung nicht da. Die ist gekommen durch Jesus. Und das macht auch die Qualität des neuen Bundes mit aus. Und das ist eine Frage von Identität, die wir brauchen, die wir haben. Und auch eine Frage, welche Identität unsere Kinder haben. Weil wer seinen Vater nicht kennt, kann auch nur unzureichend beantworten, wer er ist oder wo er herkommt. Das ist ein Grund, warum unsere Gesellschaft viele Menschen kein Zugehörigkeitsgefühl mehr haben. Weil sie keine Herkunft haben, weil keine Vaterschaft da war und Menschen damit nicht wissen, wo sie hingehören. Das ist ein Grund, warum junge Menschen in die rechtsradikale Szene gehen. Weil dann haben sie endlich eine Identität. Das ist zwar nicht die beste, aber das zeigt, wie stark junge Menschen nach Identität suchen. Wer bin ich? Wo komme ich denn überhaupt her? Und wo gehe ich hin? Und wo keine Vaterschaft da ist, ist diese Frage irgendwie offen. Und deshalb ist es so gut, dass wir unseren Kindern diese Prägung mitgeben können, dass sie wissen, sie sind Kinder Gottes. Damit haben wir Identität. Das nächste, was das gibt, ist ein gutes und gesundes Selbstwertgefühl. Eine Menge Menschen empfinden sich selber nicht als besonders wertvoll oder denken von sich selber relativ gering oder verachtend. Haben ein schlechtes Bild von sich selber. Also dadurch, dass wir das vermitteln vom Herrn her, können auch unsere Kinder diese Identität haben und diesen Wert empfinden, ein Kind Gottes zu sein. Wenn wir das einmal begriffen haben, dann haben wir verstanden, dass wir wertvoll sind. Dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns persönlich liebt, dass er sich für uns interessiert und dass er zu uns eine persönliche und direkte Beziehung haben möchte. Und das gibt uns einen Wert. Das sind alles Auswirkungen von Vaterschaft, die Gott durch uns als Ehemänner und Väter offenbaren will, die Gott direkt durch uns in unsere Familie hineinbringen will. Der nächste Punkt ist, dass es damit auch ein Ziel gibt, nämlich, dass wir zuleben auf unsere Heimat, die im Himmel ist. Wir kennen alle die Schriftstellen, dass wir jetzt hier Gäste und Fremdlinge sind, unsere Heimat bei ihm ist. Das heißt, wir haben ein Ziel in unserem Leben, worauf wir hin und zu leben. Das ist etwas, was diesen jungen Leuten, die da im Zug sitzen, in der Tschechei vollkommen fehlt. Mit 17 Jahren keine Perspektive mehr und keine Lust mehr zu leben. Wissen absolut nicht, für was sie leben sollen. Vaterschaft zu geben und zu demonstrieren gibt Sicherheit und es reinigt Motivationen. Macht frei von Ehrgeiz oder von Ruhmsucht oder von Geltungsdrang oder von Egoismus, von Eigennutz, von Konkurrenz. Das entspricht alles nicht dem Wesen eines Vaters. Jesus sagt mal von sich, und der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das ist aus Johannes 8, 29. Das ist die Motivation in dem Ganzen. Zu ihm gefallen. Ja, Vaterschaft. Das sind so die Bilder aus der Schrift oder die drei verschiedenen Rollen, die wir da haben. Und das ist auch von der Reihenfolge her so wichtig, dass wir als Ehemänner, als Väter zum einen eine Funktion haben als Priester. Wir haben zum zweiten als Ehemänner und Väter die Funktion eines Propheten. Und wir haben zum dritten die Funktion eines Königs. Und in dieser Reihenfolge baut es aufeinander auf. Priester, Prophet, König. Ich will auch erklären, was ich damit meine. Aber die Basis davon ist die Grundlage, dass wir selber Gott als unseren Vater mehr und mehr erkennen und damit auch Vaterschaft weitergeben. Das ist die Basis des Ganzen. Also ich hatte gesagt, Priester, Prophet und König. Das sind so unsere drei Funktionen, in denen wir in unserer Familie leben. Ich denke, wenn wir an Priester denken, denken wir notwendigerweise an Opfer. Die Priester des Alten Testaments haben die Opfer gebracht und waren auch dazu gerufen und beauftragt. Und in einer gewissen Weise ist das auch unsere Aufgabe, für unsere Familie, ich sage mal in Anführungszeichen, Opfer zu bringen. Nun ist es jetzt nicht notwendig, dass wir da alle 14 Tage mal ein Schaf schlachten oder im Wald gehen und was anderes schießen irgendwie. Ich denke, ein Opfer, was wir für unsere Familie bringen, ist Dank. Und das Gebet Dankbarkeit und Gott Dank geben, das braucht einen festen Platz in unseren Gebetszeiten. Ich würde euch sehr, sehr empfehlen, wir haben die Aufgabe als Ehemänner und Väter, regelmäßig für unsere Familie zu beten. Und ein fester Bestandteil dieser Zeit muss sein, dass wir für unsere Familie danken. Ganz besonders, wenn es da eine schwierige Situation gibt, mit eins unserer Kinder irgendwas nicht so läuft, wie wir das gerne hätten oder wie wir es empfinden, Schwierigkeiten in der Schule, was auch immer. Das ist, wenn wir an dem biblischen Bild bleiben wollen, das ist einer der Opfer, die wir bringen sollen, für die Familie Gott zu danken. Und das empfehle ich euch sehr, das regelmäßig zu tun. Regelmäßig Zeit für deine Familienmitglieder zu danken. Sie im Namen Jesu alle einzeln zu segnen. Ich glaube, dass das wesentlich unsere Atmosphäre und unser Familienklima beeinflusst. Ich glaube auch, dass das ganz wesentlich beeinflusst, dass unsere Kinder sich so entwickeln, wie es dem Herrn gefällt und damit auch für uns angenehm ist. Ich glaube, dass wir durch unsere Gebete, durch unser Priestersein wesentlich beeinflussen können, dass unsere Kinder den richtigen Mann und die richtige Frau heiraten. Es hat wesentlich was damit zu tun, dass unsere Kinder nicht in Drogen oder in Alkohol versacken oder in irgendwelche Abhängigkeiten oder Süchte, sondern ein Leben führen können, was im Segen ist, was geschützt ist, was Erfolg hat. Ich bete das seit Jahren regelmäßig und beanspruche das im Glauben, dass meine Söhne die richtige Frau heiraten werden und meine Töchter den richtigen Mann. Und ich bin sicher, dass Gott so treu ist und dass Gott darauf aufpasst und dass Gott das tut. Wir haben das in der Hand. Aber das braucht eine Zeit, das braucht auch Disziplin. Ich tue das auch nicht jeden Tag, aber ich tue das regelmäßig. Ich dem Herrn danke für unsere Kinder, für alles das, wo wir auch viel Freude haben und wo so viel Gutes sich entwickelt hat über die Jahre. Und das bete ich, dass da auch der richtige Partner kommt, dass auch sie in diesen von Gott gestifteten Ehebund kommen und nicht irgendjemand Ungläubiges über den Weg läuft und bruch, dann ist plötzlich jemand schwanger und dann sind alle in Not und jetzt muss man irgendwas lernen. Priester sein hat ganz viel damit zu tun, zu danken, für bitte für unsere Familie. Die Bibel festen unter uns, wissen das bestimmt. Hiob war auf dem Gebiet ganz, ganz vorne. Ganz zu Beginn von Hiob steht, dass er regelmäßig Opfer brachte für seine erwachsenen Kinder, weil er sich gesagt hat, vielleicht haben sie gesündigt, vielleicht haben sie gefehlt. Das ist ein absolutes Vorbild auf dem Gebiet, dass Hiob fürsorglich Opfer brachte, obwohl die Kinder ja schon erwachsen waren. Ich glaube, dass wir, wenn wir das ein Stück verstehen, dass wir dieses Priesteramt für unsere Familie haben, dass wir damit allgemein den Plänen, die von Gott kommen, den Weg bauen für unsere Familienmitglieder. Also im Alten Testament war es so, dass der Mann die Aufgabe hatte, das Passahlamm auszusuchen. Der Mann hatte auch die Aufgabe, das zu schlachten. Und wir wissen das, als das dann soweit war, dass das Volk aus Ägypten sollte, dass auch die Männer beauftragt waren, dann das Blut an die Türpfosten zu streichen. Und das war die Art, wie der Heilsplan Gottes dann in Existenz gekommen ist und wirksam wurde für das Volk. Also zusammengefasst, durch unseren priesterlichen Dienst nehmen wir wesentlichen Einfluss darauf, dass unsere Kinder gläubig werden, dass sie Jesus lieben, dass sie den richtigen Ehepartner heiraten, dass sie selber stabile und gesunde Persönlichkeiten werden, dass sie immer ihre Berufung finden werden und in ihr Leben und dass ihr Leben bewahrt und geschützt ist vor Verführung. Und ich glaube, was eine Aufgabe ist für uns als Väter, dass wir Glauben haben für unsere Kinder. Auch an den Stellen, wo sie das vielleicht nicht haben oder ihnen schwerfällt, gibt es dieses Beispiel in Markus 9, wo dieser Vater seinen Junge bringt, der so schwer dämonisch belastet war und da Jesus um Hilfe bittet. Der Vater hatte Glauben für seinen Sohn, auch in der Phase, wo der Sohn das offensichtlich nicht konnte und so gebeutelt war, dass die Dämonen ihn da auf den Boden warfen und so weiter. Das ist auch eine ganz starke Ermutigung. Vielleicht hat jemand von uns schon erwachsene Kinder, die irgendwie weit weg sind vom Herrn. Das Gebet eines Vaters, auch wenn Kinder dann über die 20 sind und ausgezogen sind, das Gebet eines Vaters und das Gebet einer Mutter hat Kraft. Und auch wenn es manchmal Jahre dauert, wird das etwas bewirken. Wir haben das erlebt in der Gemeinde, wo eine Familie in der Gemeinde ist, wo damals vor Jahren die Tochter mit 17 Jahren ähnlich vollkommen wegschwenkte von all dem, wo sie noch überzeugt war, sogar kurz davor, sich auch taufen zu lassen. Und dann, wie Schalter umgelegt, wollte die nichts davon glauben wissen, ist mit Gewalt ausgezogen zu Hause, hat gedroht, ihre Eltern anzuzeigen beim Jugendamt, um zu Hause raus zu können, und war dann einige Jahre vollkommen weg. Und war dann mit verschiedenen Männern zusammen und Männern auch, die auch aus schlimmen Verhältnissen kamen und auch Kinder da waren. Und logischerweise haben die Eltern da drunter gelitten. Und das war eine schlimme Zeit für die Eltern auch. Trotzdem haben sie nicht nachgelassen, da dran zu bleiben und dafür zu beten. Und Gott hat es tatsächlich getan, hat diese Frau zurückgebracht zum Herrn, zu ihm selber. Und damit kommt es auch zurück in die Gemeinde. Man ist heute auch verheiratet, haben jetzt zwei Kinder und ist eine glückliche Familie. Aber da gab es Jahre, da sah das wirklich ganz anders aus. Und nach menschlichen Ermessen eigentlich unmöglich. Also dieses fürbindende Gebet von Eltern, das hat seine Wirkung. Also seid da ermutigt, dass wir da Glauben haben können für unsere Kinder, selbst wenn da irgendwas vielleicht im Moment gerade ganz, ganz schlimm aussieht. Also der Marksatz: Als Priester repräsentieren wir unsere Familie vor Gott. Das ist so die Kernaussage zu dem Thema Priester sein. Wir repräsentieren unsere Familie vor ihm. Bringen unsere Familie vor ihm, stehen für unsere Familie vor ihm ein. Das setzt natürlich voraus, wir haben ein Gebetsleben, wir haben regelmäßige Zeiten mit dem Herrn. Gibt es noch viel dazu zu sagen, aber ich denke, ich sollte weitergehen. Ich hatte gesagt, Priester, Prophet, König, das sind so die drei Charakteristika, in denen wir in unserer Familie sind. Prophet. Priester repräsentiert die Familie vor Gott. Der Prophet repräsentiert Gott vor der Familie. Und das geschieht in erster Linie durch Vorbild. Also das, was wir leben und was tatsächlich in unserem Leben stattfindet, das ist sehr entscheidend für unsere Familie. Es ist relativ schwierig, dem 15-jährigen Sohn das Rauchen zu verbieten, wenn man selber Ketten raucht. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Also das geschieht in erster Linie durch Vorbild. Und ich denke, dass die väterliche Liebe, die wir in all dem geben, davon ausschlaggebender Bedeutung ist. Wenn die fehlt, dann erzeugt das in dem Kind eine Wunde, erzeugt das in dem Kind Zerstörung und oftmals zieht Ablehnung ein in so ein Kinderherz. Dieses Gefühl, unwichtig oder überflüssig oder nicht gewollt zu sein, nichts wert zu sein. Wie ich das vorhin schon sagte, das ganze Ding Vaterschaft, wir repräsentieren Gott vor unserer Familie und das geschieht zum Großen und Ganzen durch unser Vorbild. Auch hier genügt es nicht, dass wir wissen, wir lieben unsere Kinder. Auch hier gilt, dass wir das unseren Kindern zeigen sollen. Und dass wir ihnen das sagen. Und dazu gehört auch, die Kinder zu disziplinieren und zu erziehen. Auch das ist ein Bereich, wo wir nicht passiv sein dürfen. Auch diesen Bereich der Disziplinierung sollen wir nicht der Frau überlassen. Auch das ist etwas, was unsere Verantwortung, unsere Aufgabe ist. Lese ich uns mal eine Schriftstelle, die so ins humanistische Verständnis heute gar nicht mehr reinpasst. Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, erschlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Oder eine andere Schriftstelle, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. Also werden unsere Kinder nicht diszipliniert, dann haben wir wenig Frieden in der Familie. Wir sind Prophet durch Vorbild, uneingeschränkte Liebe für unsere Kinder, Annahme, wir repräsentieren Gott als Vater und gleichzeitig repräsentieren wir Gott auch als jemand, der streng ist und wo es gilt, Ordnungen einzuhalten. Und wir beherzigen diese Schriftstellen, dass es in Wahrheit Hass ist, wenn wir unsere Kinder nicht erziehen. Das versuche ich immer wieder zu betonen. Man kann einem Kind kaum was Schlimmeres antun, als es sich selber zu überlassen. Es nicht zu erziehen. Das ist wirklich lieblos. Und das macht ein Kind sehr unsicher und zieht dann alle möglichen verkehrten Dinge nach sich. Als Prophet sind wir die, die unsere Kinder lehren. Ich hatte das vorhin schon an dem praktischen Beispiel erwähnt. Das soll so im Alltag geschehen. Im ganz normalen Leben kann man Prinzipien aus dem Wort Gottes vermitteln. Ich halte es nicht für glücklich, wenn man da so einen religiösen Raum schafft und das Kind schon irgendwie von klein auf lernt, wir tauchen jetzt ein, jetzt sind wir christlich und jetzt sind wir wieder normal. Und dass das einfach im Alltag anhand von Situationen geschieht. Unsere Kinder lernen. Auch das ist unsere Aufgabe als Prophet. Gibt es eine starke Schriftstelle dazu aus 5. Mose 11, 19. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also das meint eben im ganz normalen Leben, im normalen Tagesablauf. Und da denke ich, wird nicht jedes Mal unser Kind registrieren, oh, jetzt werde ich wieder aus dem Wort Gottes gelehrt. Aha, das kommt einfach im Tagesablauf mit, dass wir da alltägliche Situationen nutzen können. Wenn dann Kinder etwas älter werden, dann ist es ein guter Weg, auch Kinder mit einzubeziehen, wenn wir als Familie irgendeine Not haben, wenn wir wirklich um bestimmte Dinge auch beten müssen oder wenn bestimmte größere Entscheidungen anstehen, dass wir unsere Kinder damit einbeziehen, dass sie mitbeten, Dinge mitbewegen. Und das baut Glauben auf in den Kindern und es lernt ihnen gleichzeitig, wie man betet und wie man Dinge bewegt. Also vor einigen Jahren wohnten wir sehr beengt, hatten da relativ wenig Platz und die 4 Kinder waren in einem Zimmer, was dann doch irgendwie zu viel Unfrieden auch führte, weil halt der Große schon ausgefeilte Sachen für die Schule gemacht hat und die Jüngste dann da drauf gemalt hat und dann war der Bruder braun. Und wir hatten aber keine Möglichkeiten, jetzt irgendwie in ein großes Haus zu ziehen oder ein Haus zu bauen. Und das war echt eine Not, die wir auch als Familie hatten. Und der Wunsch wurde immer lauter, ja, ich will mein eigenes Zimmer. Und da haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wir können das jetzt nicht aus eigener Kraft irgendwie bewerkstelligen, aber komm, wir setzen uns zusammen hin und wir wollen zusammen beten. Ich weiß damals, auch unseren Jungs gesagt, wenn du dir so sein eigenes Zimmer wünschst, dann lass uns doch jetzt mal beten, dass wir das Gott sagen, was du dir wünschst. Und dann in relativ kurzer Zeit, das waren einige Monate, haben sich dann auch Dinge verändert. Und wir haben dann in dem Haus, wo wir zur Miete wohnten, das gehörte damals meinem Schwiegervater, der hat es dann uns überschrieben, weil auch andere Mieter auszogen und dann auch die Kredite sich dann nicht mehr so deckten. Und er auch sagte, er will das dann auch irgendwie gerne runter haben von seinen Schultern. Und dann hatten wir zwar das Haus, ein Mehrfamilienhaus, aber wir hatten trotzdem nicht die finanziellen Mittel, mehr Raum auszubauen. Ich hatte zwar dann ein Haus, und der Dachboden vom Holzwurm zu fressen gehörte zwar jetzt mir, aber wohnen konnte ich da immer noch nicht. Und da haben wir uns wieder hingesetzt und gesagt, wir müssen beten, dass Gott uns da Geld schickt, damit wir euch Zimmer ausbauen können. Und das haben die total ernst auch gebetet. Da waren die Jungs so im Alter so 11, 12, 13. Und Gott hat da ein echtes Wunder getan, ich weiß das noch genau, dass wir mal in einer Summe 5.000 Euro im Briefkasten hatten, die ich um ein Haar weggeschmissen hätte, weil da war so ein Packen Werbung im Briefkasten und ich nehme den ganzen Pack und war schon kurz davor, den ganzen Pack in die Tonne zu lassen. Und da sah ich das Kuvert und da waren 5.000 Euro drin, wo ich bis heute noch nicht weiß, von wem die mal waren. Aber das war natürlich ein ultimativer Moment, den Jungs zeigen zu können, kann ihr euch erinnern, wir haben gebetet, ja, wir haben gebetet. Guck mal, hier hat Gott geantwortet. Das baut enorm Glauben auf. Von daher, wenn wir darüber nachdenken, wie kann ich Prophet sein in der Familie, das geht sicher nicht mit jedem Problem, aber so verschiedene Dinge, beteiligt die Kinder, die Halbwüchsischen, an solchen Dingen. Erzählt denen, hier, wir müssen dafür beten, betet ihr mit. Das baut Glauben auf und das bringt Kinder da auch in solche Dinge mit hinein. Ja, Prophet sein, mit den Kindern reden und ihnen auch zuhören. Ich glaube, dass das für ein Kind ganz wichtig ist. Vielleicht ist es nicht möglich, dass das man weiß, wie oft geschieht. Aber es muss Zeiten geben, wo wir dem einen Kind unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Das muss nicht jeden Tag 3 Stunden sein. Aber gerade wenn man mehrere Kinder hat, ist es oft so, dass die Mittelkinder so ein bisschen, ja, ich sag mal salopp, die so ein bisschen nebenbei mit groß werden. Na, beim ersten Kind macht man ja alles richtig, da wollen wir auch keine Fehler machen, das wird ja rundum erzogen. Und dann wird das so ein bisschen weniger. Und so das letzte oder die jüngsten Kinder, das sind ja dann so die Süßen, die man dann irgendwie auch genießt, weil man dann ein bisschen sicherer ist. Und so die Mittelkinder, das sind die rutschen manchmal so mit durch. Also ich habe versucht, das praktisch dahingehend umzusetzen, dass ich in großen Abständen mal mit einem Kind was ganz alleine unternehme. Und das muss, also gerade mit unserer Neunjährigen, das muss nicht Unsinn Geld kosten, das muss auch kein organisatorisch riesengroßer Aufwand sein. Das genügt, wenn ich meine neunjährige Tochter mitten in der Eisdiele nehme, mit der ein Eisbecher ist. Was bei uns gleich um die Ecke ist. Und das ist das Allergrößte. Schon das Gefühl, der Papa hat jetzt nur für mich Zeit. Und da nehme ich auch kein Handy mit, da ruft mich auch niemand an. Und das dauert eine Dreiviertelstunde. Und wenn wir diese Zeit investieren, dann ist es viel einfacher, auch Kinder zu disziplinieren. Ein Kind, für das du Zeit hast, wird viel gehorsamer sein, als ein Kind, für das du keine Zeit hast. Ich denke, das habt ihr auch schon erfahren, wenn man da sich mal Zeit genommen hat, danach ist so ein Kind ganz leicht lenkbar. Man musste nicht irgendwie immer große Schimpfgeschichten loslassen oder große Ermahnungen. Und das ist eine Möglichkeit, auch wenn das jetzt nicht ganz, ganz häufig gelingt, aber mal ungeteilte Aufmerksamkeit geben, ist enorm wichtig. Immer mit dem Hintergrund, wir repräsentieren unseren himmlischen Vater. Das ganze Thema, unsere Familie bewahren als Prophet. Also einer, der seine Familie bewahren konnte, in der Schrift, denke ich, herausragend war Noah, der ganz klar einen Plan hatte, mit Gott verbunden war, über eine extrem lange Zeit die Arche baute und am Ende war er als einziger in der Lage, seine Familie zu bewahren und zu retten. Und ich denke, dass auch wir diese Beziehung zum Herrn brauchen, um unsere Familie bewahren zu können. Und worauf ich hinaus will, ist, dass uns bewusst ist, dass dass wir darüber wachen, was maßgeblich unsere Familie beeinflusst. Ich denke, dass das unsere Aufgabe ist und dass wir darüber wachen sollten, was beeinflusst meine Familie? Was beeinflusst maßgeblich meine Kinder? Gibt es da irgendwas, was meine Kinder prägt, von irgendwo anders her, wo ich erkenne, das will ich eigentlich nicht, das finde ich nicht gut? Und ich denke, dort sind wir herausgefordert, auch aktiv zu sein und Initiative zu ergreifen. Wir haben die Verantwortung, welche Computerspiele gespielt werden in unserem Haus. Wir haben die Verantwortung, welche Freunde unsere Kinder haben und welche Art von Einfluss dadurch auch zu unseren Kindern kommt. Das ist unsere Verantwortung, auch in der Rolle als Prophet für unsere Familie. Und dort gilt es, da aktiv zu sein, nicht das irgendwie dem Selbstlauf zu überlassen. Es gibt ja dieses Sprichwort, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber das ist kein Volkssprichwort, das steht in der Bibel, das hat Paulus gesagt. Und das ist tatsächlich wahr. Ich kenne konkrete Beispiele, wo Leute in ein völlig verkehrtes Leben abgebogen sind, allein aus dem Grund falscher Freunde. Habt da den Mut, in solche Dinge einzugreifen und solche Dinge maßgeblich zu beeinflussen. Also wir haben die Verantwortung, das zu überwachen und das zu überschauen, was unsere Familie beeinflusst, welche Filme, welche Spiele, Internet, Computer, Arten von Freizeitgestaltung. Also immer wenn Gefahr droht, immer wenn Zerstörung droht, wir als Väter sind für den Schutz verantwortlich. Okay, wir halten noch einen Moment durch, weil ich möchte gerne unbedingt dort mit euch ankommen. Wir haben gesagt, wir repräsentieren den himmlischen Vater vor unseren Kindern, also das Bild, was Gott in ihnen prägt, das kommt durch uns zu ihnen. Wir haben diese Funktion als Priester und Prophet. Der Priester, der seine Familie vor Gott bringt, vor dem Herrn repräsentiert, und der Prophet, der die Ordnungen Gottes und das, was von Gott kommt, in seiner Familie etabliert. Und wenn wir diese beiden Funktionen wahrnehmen, wenn wir darin leben und nur dann können und sollen wir auch König sein in unserer Familie. Und König hat etwas mit Herrschen zu tun und mit Regieren. Deshalb war mir der Anlauf so ausführlich und so lang so wichtig. Nur vor dem Hintergrund, dass wir die vollkommene göttliche Vaterliebe weitergeben in die Familie hinein, zu unserer Frau, zu unseren Kindern. Und wir in diesen Dingen leben, als Priester, als Prophet. Nur dann wird es uns gelingen, in einer guten Art und Weise König zu sein. Und nur dann haben wir auch ein Recht dazu. Das ist also was ganz anderes wie, in der Bibel steht, die Frau hat sich unterzuordnen, ich schaue hier auf den Tisch, ich sage hier, wo es lang geht, aus, Ende. Wenn ich für meine Familie in Fürbitte bin, wenn ich für meine Kinder danke, wenn ich das vor dem Herrn ausbreite, was meine Familie betrifft, wenn ich darin aktiv bin, auch meine Kinder zu lernen und vor verkehrten Einflüssen zu bewahren und auch Dinge, die ich für verkehrt halte, verbiete und auch dafür sorge, dass die verboten bleiben, dann kann ich meine Funktion oder meine Rolle als König ausfüllen. Dann hat es den Rahmen von Schutz, dann ist es ausgefüllt mit Liebe und dann können wir auch das Thema anschauen, was Regierung betrifft. Die Familie ist sozusagen eine Gemeinde im Kleinformat. Die Bibel sagt uns ja, dass die Gemeinde Älteste oder Pastoren hat und Diakone und Heilige. So wird auch der Philipperbrief begonnen. Da kann man so schön die Struktur der Gemeinde sehen. Der Brief geht an die Ältesten und Diakone und Heiligen. Und so ist es auch in der Familie. Also der Älteste ist der Vater, der Diakon ist die Mutter oder die Frau und die Heiligen oder die Herde sind die Kinder. Also zum Königsein gehört, dass wir als Väter das Recht und auch die Pflicht haben, Regeln aufzustellen und dafür zu sorgen, dass nach diesen Regeln auch gelebt wird. Und ich denke, das leuchtet uns ein, dass wir nicht Herrschaft ausüben können, ohne die Aspekte von Priester und Prophet. Dass das dann eine Diktatur ist und ein Despotentum und dass das mit Gewalt einhergeht und dass das nichts Gutes hervorbringt. Ja, noch einige Sachen hier, aber ich denke vielleicht mal bis hierher.